Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wie angekündigt, Apostelgeschichte 16, ab Vers 23 und wir lesen dann bis Vers 34. Zur Begebenheit, Paulus und Silas sind ins Gefängnis gekommen und wir steigen jetzt in dieser Situation ein mit Schlägen, die die beiden bekommen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen, und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht und sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Da führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jeder Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Soweit das Wort Gottes. Ihr Lieben, liebe Gemeinde, was ist das ewige Leben und warum ist es so begehrenswert? Die einen sagen, das Leben ist doch gut genug, das wir hier haben. Ich habe doch alles, was ich brauche. Was soll da noch kommen? Mir geht's doch gut. Andere sagen, oh ja, mit meinem Leben, da ist etwas nicht in Ordnung. Was ist eigentlich der wahre Sinn meines Lebens? Der Mann, von dem wir heute gehört haben, der gehört zu der zweiten Gruppe. Er kam an einen Punkt, dass er in seinem Beruf als Gefängniswärter für die Stadt versagt hatte. Das Problem, der Gefängniswärter, die Gefangene bewachen müssen und dabei versagen, ist, dass ihnen normalerweise die Strafe droht, die dem Gefangenen drohte. Das heißt, wenn potenziell jemand zum Tode verurteilt werden könnte oder was auch immer, dann steht diese Strafe auch vor dem Gefängniswärter. Und dieser Gefängniswärter hier an dieser Stelle erreichte in seinem Leben einen Punkt, an dem er wusste, jetzt geht es nicht mehr weiter. Es war offensichtlich und es war klar. Und manchmal erwarten wir von der Bibel sehr komplexe Sachverhalte. In diesem Fall begegnen wir einem sehr einfachen Sachverhalt. Das macht diese Geschichte natürlich erst einmal perfekt geeignet zu einer Kinderstundengeschichte. Und alle, die in der Kinderstunde gesessen haben, haben die Geschichte vielleicht schon einmal gehört und sich auch gewundert und sich viel Gedanken gemacht, was es mit dem Erdbeben an sich hat und wie konnten so Türen aufspringen und wie geht das, dass bei einem Erdbeben Fesseln aufspringen. Für Kinder hoch faszinierend, für den Kerkermeister nicht. Dem war es egal. Die einzige Konsequenz, die er vor seinem Leben noch hatte, war, dass es jetzt aus war. Wer so total versagt, wer die Gefangenen nicht bewachen kann. Und es ist völlig logisch, dass ein Gefangener, der die Möglichkeit hat, aus diesem Gefängnis auch ausbricht. Gut, in unserem Leben, wir sind nicht alle Gefängniswärter, kommen wir manchmal auch an Punkte, an denen wir verstehen, dass unser Leben ziemlich verfahren ist, dass es in eine Sackgasse geraten ist, dass wir mit Problemen konfrontiert werden, die wir selbst nicht lösen können. Oder um ganz ehrlich zu sein, sehr oft merken wir auch den Mist, den wir selbst angestellt haben. Wir reden uns das sehr oft schön, wir sind sehr gut darin, aber eigentlich fallen mir meine Sünden in Bezug auf Gott dann irgendwie doch auf und doch ein. Oft kommen wir auch an Punkte, dass wir merken für uns, dass in uns eine Eignung ist, dass ein Kern existiert, in dem wir gerne Böses tun. Ich weiß, das hört sich nicht gut an, aber ihr kennt das vielleicht auch, könnt es nachvollziehen, so wie es vielleicht in Römer 7 gesagt ist, dass wir merken, dass wir zu allem Bösen geneigt sind. Dass in uns eine Antriebsfeder ist, die wir nicht beherrschen, die uns zu Bösen treibt. Wir wollen gerne andere dafür verantwortlich machen, aber manchmal erwischt es uns und wir merken, dass wir eigentlich das Böse sind. Da gibt es auch noch eine andere Seite, wo wir merken, dass wir vielleicht im Leben auch Kontrolle verlieren. Und manchmal ist es auch die andere Seite. Da passieren mir gute Dinge, ohne dass ich irgendwas dazu tue. Es läuft einfach so. Auch das sind manchmal Momente, die Menschen zum Nachfragen bringen und sagen, warum habe ich überhaupt so viel Gutes, wenn ich doch nichts dafür tue? Denn wir wollen ja gerne selbstbeherrschte Menschen sein und selbst dafür verantwortlich sein. Manchmal ist es auch einfach der Punkt, dass wir Anerkennung bei anderen Menschen suchen, vielleicht sie sogar auch bekommen, aber sie dann verschwindet und danach entsteht ein Loch. Dann wissen wir nicht mehr, wo wir landen oder wie wir dann stehen. Petrus erwähnt es mal im zweiten Petrusbrief, dass er sagt, wir leben in einer Welt und in dieser Welt um uns herum, da herrscht das Verderben. Und manchmal kommt es auch in unser Leben rein. Er ist sich völlig klar darüber, dass um uns herum keine heile Welt ist. Dass sie nicht da ist, sondern dass Verderben da ist. Aber viele Menschen ignorieren das schlicht und einfach. Unser Lebenskonzept oft lässt es gar nicht zu. Es ist gar kein Raum dafür, dass wir sehen, wie die Welt wirklich ist. Johannes ist sogar noch härter. In dem ersten Johannesbrief sagt er, dass eigentlich alles, was um uns herum ist, Fleischeslust ist. Dass es dazu dient, unsere Augen zu befriedigen. Dass es uns stolz macht, dass es uns arrogant macht. Dass es uns übertreiben lässt. Und das alles kommt eben nicht von Gott, kommt nicht vom Vater, sondern von der Welt. So sieht er die Welt um uns drumherum. Und viele Menschen erkennen auch irgendwie, dass sie in ihrem Leben sich selbst nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können, wie Herr Münchhausen. Das klappt nicht. Und wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir auch an diesen Punkt. Manchmal ist es eben auch wie bei diesem Kerkermeister, dass es krasses Versagen ist. Alles lief doch gut, ich hatte alles unter Kontrolle, mein Leben war doch okay. Aber dann kommt es an den Punkt, dass wir hier bei unserem Hauptteilnehmer in dieser Geschichte, wir an einen Punkt kommen und sagen, dieses selbstkontrollierte Leben versagt. Und dann ist im Moment der Trend, dass man in eine Depression verfällt oder in einen Burnout. Wir suchen moderne Begriffe dafür, zu verstehen, dass das Leben nun mal so ist, dass es Punkte gibt, wo wir aus dieser Selbstkontrolle, aus dieser völligen Selbstkontrolle herausfallen. Wir haben das ignoriert, wir bauen uns ein Leben auf, wir leben in einer Welt voller Konzepte, in dem dafür kein Raum mehr ist. Wenn wir so wollen, war unser Gefängniswärter hier relativ schnell sehr depressiv und hat sofort Suizidgedanken entwickelt und wollte sie auch ausführen. Er hat das Schwert schon in der Hand. Also der war der kondensierte Versager, depressive und selbstmordgefährdete Mensch. Aber für ihn kam ja Rettung. Manchmal ist dieser Prozess länger in unserem Leben. Er zieht sich hin. Wir fallen aus unserem Lebenskonzept, wir werden ein bisschen depressiv, wir neigen dann dazu, vielleicht uns umzubringen. Es offenbart sich darin, dass irgendwas gerade aus den Fugen geraten ist. Dass irgendein Erdbeben in unserem Leben aufgetaucht ist, das uns aus dem Konzept geworfen hat. Da kommen manchmal viele kleine Enttäuschungen dazu oder was auch immer und das Ganze häuft sich auf. Und deshalb ist Apostelgeschichte 16 eine sehr spannende Geschichte, denn sie hat im gewissen Sinn auch eine natürliche Leichtigkeit. Sie liest sich ganz gut. Sie ist logisch und sie geht gut aus. Kerkermeister, ein Wort, das immer noch verwendet wird, ich verstehe überhaupt nicht, warum das noch in der Bibel steht. Wir haben ja gar keine Kerker mehr. Also die Vorstellung, was Kerkermeister sind. Hier sind Gefängnisse, sind Gefängniswärter oder Wächter oder wie auch immer man die nennen will. Und das war hier auch so. Es hat aber auch diesen Klang, man kann leichter verstehen, dass die Strafe, die ihm drohte, schon realer war, dass es ein bisschen die alte Welt war, in die wir uns hier begeben müssen. Es gab ein Erdbeben, auch das ist nachzuvollziehen. Wer schon mal ein Erdbeben erlebt hat, der weiß, in diesem Moment ist jeder Bezugsrahmen verloren. Ja? Also man hat keine Kontrolle mehr in einem Erdbeben. Und diese Geschichte bleibt relativ leicht. Dieses Ereignis hat ihm geoffenbart, dass die Männer, die dort im Gefängnis sitzen, wahrscheinlich das, was sie vertraten, das, was sie sagten, ernst meinten, dass es wahr sein muss. Dass es in irgendeiner Weise doch eine Chance auf Leben gab. Es wurde ihm offensichtlich, dass diese Menschen, die da sind, von Gott in sein Leben gesetzt wurden. Und dass es in dieser Welt Vorteile zu erhaschen gab, aber dass eben diese Männer der Schlüssel waren. Überraschenderweise hatten die Gefangenen ihr Leben ja dem Kerkermeister anvertraut und sie sind nicht abgehauen. Sie haben ihr weltliches Leben nicht, die Chance des Momentes, nicht über das gestellt, was ihr geistlicher Anker war. Vielleicht sind sie in dem Lobpreis um Mitternacht hängen geblieben. Vielleicht war ihre Ausrichtung auf Gott auch immer noch geprägt davon, dass sie ihn gelobt hatten. Letzten Endes sind sie ein so eindeutiges Zeugnis dafür, dass jemand so stark in Gott verwurzelt sein kann, dass er zu einem lebendigen Zeugnis wird. Zum lebendigen Stein, wie Formulierungen verwendet werden. Zu dem, was Verkündigung ausmacht, glaubhaftes Zeugnis. Und dieses Zeugnis kommt an. Dieses Zeugnis kommt in Wort und in Tat bei diesem Kerkermeister an. Das ist die Lösung seiner Depression. Das ist die Lösung für seine Todesneigung. Die Antwort auf seine Selbstzerstörungswut ist Heil in Christus. Und das ist das, was sie in Gänze, in allem repräsentieren. Und dieser Mann kommt nur zu einer einzigen Frage. Er weiß sofort, dass es um ihn geht, dass es persönlich ist. Er fragt nicht, wie können wir die Regierung umstürzen, die Welt verbessern, mein Umfeld ändern, wie komme ich aus der Strafe raus, könnt ihr zu meinen Vorgesetzten gehen, ein gutes Wort einlegen, könnt ihr mir irgendwie helfen, dass ihr rauskommt. Er fragt nur eine Sache. Wie kann ich gerettet werden? Was ist hier notwendig, dass ich aus diesem Problem rauskomme, das vor mir steht? Möglicherweise muss ich sterben, werde ich umgebracht für den Fehler, den ich habe. Möglicherweise muss nicht sein, kann sein. Sein Versagen, kein Job, keine Karriere, nichts mehr vor ihm, seine Familie in höchster Gefahr. Und er ruft ausschließlich nach Rettung. Ihm ist klar, da gibt es ein Leben, in dem man vor nichts Angst haben muss. Da gibt es ein Leben, wo man im Gefängnis sitzen kann und nicht wegrennt, wenn man wegrennen kann. Dieses Leben, dieses Zeugnis wird für ihn Antwort für sein eigenes Leben. Für ein Leben ohne Ängste, ohne Zwänge, ohne Jobnot, ohne Einkommensnot, ohne Versorgungsnot, all das hat er gesehen. Sogar ein Leben mit einem Gott, der in der Lage ist, die Erde durchzuschütteln, für zwei arme Würste, die im Gefängnis sitzen. Die er sich selbst zum Zeugnis setzt. Der alles in Bewegung setzen kann, damit zwei Menschen zum Zeugnis werden. Paulus und Silas haben noch nicht mal viel getan. Sie haben eigentlich sogar wenig getan. Sie haben Gott gelobt vorher, sie haben gesungen. Aber in dem Moment, wo dieses Erdbeben kommt, sind sie einfach nur da geblieben. Und Paulus hat zum rechten Zeitpunkt, das ist vielleicht das Wenige, gerufen, damit der Mann sich nicht umbringt. Es war dunkel, es war mitten in der Nacht. Es war kein beleuchteter Trakt mit Strom, wie man sich ein Gefängnis heute vorstellt, sondern ein dunkles Loch, wo man erstmal Licht reinbringen musste. Und in diesem Moment sagt Paulus, mach nichts, wir sind noch da. Kommt zu uns, er bringt ein Licht mit und es eröffnet ihm, dass die Gefangenen nicht weg sind, dass es noch Hoffnung gibt durch sie. Der Gefängniswärter erkannte letzten Endes sofort Christus in dem Zeugnis seiner Gesandten. Er erkannte auch seine Heilskraft. Er erkannte auch die Lösung für sein Leben. Und das sind diese Art von Geschichten in der Apostelgeschichte, die einen faszinieren, die mich persönlich auch sehr faszinieren, weil sie eben diese notwendige Leichtigkeit haben, damit ich sie gut verdauen kann, dass ich sie verstehen kann. Sie begeistern, weil in ihnen das Evangelium so klar vor uns steht, wie es aus manchen anderen Geschichten nicht zu lesen ist. Und vielleicht auch nicht zu lesen ist aus den Evangelien, in denen die Menschen, die auf Jesus antworten, oft noch Versager waren. Wo dieses ganz besondere Wirken des Heiligen Geistes, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, sehr punktuell war, aber für uns noch nicht so, dass wir den vollen Inhalt erfassen. Auch beim Lesen manchmal Punkte wissen, unser Gehirn ist gut, die Punkte zusammenzufassen und zusammenzubauen, aber eigentlich sind diese Geschichten, die wir dort lesen, oft so kurz vor dem Ende noch gebremst. Man denkt, da muss noch was kommen und es muss auch tatsächlich die Kreuzigung und das Aussenden des Heiligen Geistes erst noch kommen. In der Apostelgeschichte sehen wir den Heiligen Geist hier am Wirken. Er musste kommen, damit die Jünger in diese große Erkenntnis kamen und damit die Menschen in diese große Erkenntnis kommen. Der Dienst des Heiligen Geistes musste angetreten werden, damit wir hier mit Leichtigkeit diese Geschichten aufnehmen. Denn in diesen Geschichten kommt alles zusammen, was wir vorher gehört haben. Es kommt alles zusammen, was wir aus dem Alten Testament wissen. Es kommt alles zusammen, was wir über Jesu Dienst wissen. Es wird lebendig, es wird uns aufgezeigt. Und das macht die Geschichten auch leicht für uns, um sie zu erfassen. Vorausgesetzt, wir lassen zu, dass Menschen tatsächlich diese Fragen stellen können. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was hat es eigentlich mit dieser Rettung und diesem ewigen Leben auf sich? Jesus selbst hat mal im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 formuliert, dass das ewige Leben das ist, den Gesandten Gottes, Jesus Christus, ihn selbst zu erkennen. Das ist das ewige Leben. Eine interessante Formulierung. Die Erkenntnis des alleinig wahren Gottes bringt das ewige Leben. Also diese ganze intellektuelle Übung, die wir machen mit Christus, wenn wir unseren Geist anstrengen und ihn erkennen wollen, dann hat das, was unser Geist macht, nur ein Ziel. Ausschließlich das ewige Leben in Christus zu erfassen. Und diese Erkenntnis von Jesus selbst als unserem Erlöser ist auch das Zentrum unseres Lebens. Es ist es irgendwann einmal geworden. Irgendwann gab es einen Tag, an dem wir genau das hatten, wo wir erkannt haben, dass wir entweder ewig leben oder nicht. Dass wir entweder in diesem Christus sind oder nicht. Es war der Tag, an dem wir uns ausgestreckt haben, um errettet zu werden. Wo uns klar war, dass wir Rettung brauchen. Vielleicht sitzt jemand hier im Raum, gesagt, wann war das jetzt nochmal genau, wie viel Uhr war das? Das ist nicht so erheblich. Wichtig ist, dass wir in einem Leben von Gott an den Punkt geführt werden, dass das bei uns passiert. Danach kommt was ganz Dummes, denn wir vergessen es immer wieder. Wir brauchen tatsächlich Erinnerungen. Das Dumme in unserem Leben, auch als wiedergeborene Christen, ist, dass wir unseren eigenen Tod aus eigener Kraft gar nicht erkennen können. Dass wir quasi immer abhängig bleiben davon, dass Gott uns Ereignisse sendet, kleine Erdbeben, Dinge, die komplett aus dem Ruder laufen, um uns genau in diese Leichtigkeit, wie sie der Gefängniswärter erlebt, hineinzuführen. Gott braucht diese Dinge, um uns immer wieder auf Christus hinzuführen. Der Heilige Geist verrichtet seinen Dienst dadurch, dass wir immer wieder unser Leben vermasseln, so wie es der Gefängniswärter gemacht hat. Der war vielleicht gar nicht dran schuld, sondern man sieht nur, dass es dahin läuft. Aber in unserem Leben hat es so viele Facetten und es gibt keine Möglichkeit, dass ich in irgendeiner Weise nachvollziehen kann, wie viele Varianten es gibt. Aber Gott führt uns genau in diese Ereignisse, die auch der Gefängniswärter hier erlebt. Auch vor uns bleibt jemand sitzen, der nicht wegläuft. Auch vor uns sind Menschen, die das Evangelium verkünden, die uns auf Jesus hinweisen. Auch im ganz normalen Glaubensleben kommen wir immer wieder dazu, dass uns auffällt, wir haben vergessen, den Leuten, die wir geschlagen haben, die Wunden zu reinigen. Wir müssen es tun, jetzt. Wir müssen jemanden in unser Haus führen. Wir müssen was korrigieren, was wir in unserem Leben vermasselt haben. All das wirkt der Heilige Geist, indem er uns Christus vor Augen hält. Und das Dilemma ist tatsächlich ein fortlaufendes, ein bleibendes. Es war nicht nur so, dass Jesus in die Welt kam und die Menschen haben ihn nur damals nicht aufgenommen. Dieses Problem ist heute auch noch da. Johannes gibt sich sehr viel Mühe. Er schreibt insgesamt knapp 10 Kapitel, um sich mit der Frage zu beschäftigen, warum haben die Menschen Jesus nicht aufgenommen? Was ist kaputt in den Menschen, dass sie Jesus nicht aufnehmen? Im Endeffekt ist das das große Thema von 10 Kapiteln im Johannesbrief. Und eigentlich, wenn wir wollen, ist es schon im ersten Kapitel ausdrücklich gesagt. Er kam zu den Seinen, aber sie nahmen ihn nicht auf. Und dann wird das in vielen Facetten uns erklärt. Und eigentlich wird uns die Antwort im ersten Kapitel auch schon geliefert. Denn diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Und das ist nicht möglich aus dem, was unsere menschliche Kraft bietet, was unsere Abstammung bietet, was unser Dasein bietet, was unser Intellekt bietet, was unser Geist bietet, sondern allein durch die Kraft Gottes. Jesus muss Fragen beantworten, wie man zum Glauben kommt, und die Antwort ist, nicht aus eigener Kraft. Er muss sich mit Menschen beschäftigen, denen er klar machen muss, dass ihre Abstammung nichts bringt, dass ihre Abstammung von Abraham eher ein Problem ist, sich darauf zu berufen, dass sie in Wahrheit Kinder des Teufels sind. Nach und nach macht er ihnen diese Probleme klar. Wir leben in einer geistigen Umwelt, in einer Welt, von der wir wissen, dass sie insgesamt Christus nicht gut aufnimmt. Aber ihr Lieben, es ist nicht die Umwelt, es ist nicht das, was um uns herum ist, mit dem wir uns zu viel beschäftigen sollten. Ich will mal einen ganz kleinen persönlichen Aspekt in diesen Punkt reinbringen, denn meine persönlichen Nöte über die letzten 20, 30 Jahre, die ich so beurteilen kann, liegen weniger darin, dass die Ereignisse um mich herum mir wirklich ernste Sorgen machen. Aber was mir viele Sorgen macht, ist, dass in christlichen Kreisen Menschen ständig die Fehler im System suchen wollen. Die Fehler in diesem Land, in den Gesetzen, Die christliche Bildzeitung findet alle Gemeindeprobleme. Es wird irgendwie Fehlentwicklung hier und da. Man hat fast das Gefühl, man ergötzt sich daran, dass irgendjemand anders mehr Probleme hat, als das eigene Leben an Problemen darstellt. Ja. Es ist die Sehnsucht abzulenken von sich selbst, über andere Dinge zu reden. Und dann kann man sich jahrelang bejammern, dass unser Land früher christlicher war. Ja, so war es, eine gute Analyse, aber was bringt's? Ja. Jesus war klar, dass er in diesem Land nicht aufgenommen wird. Die wenigen Segnungen, die wir in Ländern erleben, wo tatsächlich geistliche Inhalte umgesetzt werden, das sind echte Segnungen, das sind Gnadengaben. Dafür müssten wir loben und aufstehen und in Tiefe drauf eingehen. Wenn Gemeinden funktionieren, wir können uns Tage damit aufhalten, dass nichts funktioniert. Dieser ganze Weltverschwörerkram, die Zukunftspropheten, all das nervt mich mehr, als man vielleicht denkt, weil sie komplett ablenken von unserem Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, dass unser Leben völlig am Ende ist, wenn nicht der Heilige Geist uns wachrüttelt durch Erdbeben, durch sanfte Säuseln, durch Winde, durch was auch immer. Das ist unser Problem und nicht diese ganze Ablenkungsdroge, die wir uns aufgebaut haben, um uns glücklich zu reden in anderen Problemen. Unser Kernproblem ist ein Gefängniswärterproblem, der in einem korrupten Land lebte, das unterdrückt wurde, wo die bösen Römer auch die guten Römer waren, wo komische Prediger durch die Gegend gelaufen sind, die abgelenkt haben von Christus und was weiß ich was. Der hatte auch alles. Der hätte auch sagen können, okay, lass uns die Welt verändern. Aber er hat erkannt, dass er gerettet werden muss, dass er jemand anders braucht, außerhalb von sich selbst, um gerettet zu werden. Und deswegen haben wir heute auch diese Passage gelesen, dass wir alle selbst uns hinterfragen sollten, sind wir gute Verkündiger? Denn das Evangelium braucht Verkündiger. Sind wir bereit, nächste Woche auf der Straße in Gießen Menschen das Evangelium weiterzusagen? Beten wir für unsere Geschwister, die da draußen im Regen stehen? Heute scheint die Sonne. Vielleicht regnet es nächste Woche, vielleicht haben sie das letzte Mal gelitten oder was auch immer. Vielleicht sind wir bereit, Hebel in Bewegung zu setzen, um an dem Ort, wo Gott uns hinstellt, Zeugnis zu sein, in unserem Gefängnis des Lebens, wo auch immer es ist, auf einem Job, in der Arbeit, in dem Stadtviertel, das nicht das Beste ist, wo Leute leben, die komische Ansichten haben, wo der Untergang schon spürbar ist, die Häuser schon bröckeln oder was auch immer. Es sind nicht nur die Missionare in fernen Ländern, die mit Problemen konfrontiert sind. Auch wir haben diesen Ruf, dass wir Paulus und Silas sein sollten. Dass wir dieses Zeugnis auf andere annehmen müssen, denn Gott will es so. Wir sind die einzige Lösung für den depressiven Gefängniswärter. Wir sind die einzige Lösung, indem wir auf Christus hinweisen. Im Übrigen nicht auf uns selbst. Diese Hoffart, wie es manchmal genannt wird, oder dieses Wort benutzt Petrus, diese Arroganz, diese Überheblichkeit, indem wir Menschen sagen, dass wir was besser wissen, ist auch keine Lösung. Also manchmal hat man das Gefühl, dass christliche Verkündigung irgendwo mehr den Charakter hat, überlegen zu sein. Aber es ist eigentlich ziemlich das Gegenteil. Christliche Verkündigung ist im Grunde oft auch eine Verkündigung der Schwäche. Den Menschen klarzumachen, dass sie selbst aus der Schwäche heraus Christus in sich stark erleben. Und dann gibt es noch was, was mich an dieser Geschichte mit dem Gefängniswärter unglaublich fasziniert. Dieser Mensch ist ein hervorragendes Beispiel davon, wie es ist, glücklich zu sein. Das Ausleben des Momentes seines Glücks. Leider vergessen wir Christen es sehr oft, dass Glücklichsein etwas nicht Produziertes ist. Dieser Mensch freut sich, er ist dankbar, er ist opferbereit, er pflegt seine Gefangenen. und hat nicht versucht, krampfhaft irgendeine christliche Superhaltung hervorzubringen mit super frommen Formulierungen, mit besonders andächtigem Aussehen, mit nach außen hingerichteter Demut, mit den perfekten Formulierungen und was auch immer. Der war noch nicht mal bescheiden in irgendeiner Art und Weise. Seine Freude fand nicht hinter der Tür, sondern vor der Tür statt. Und wenn er die Leute in sein Haus geführt hat, dann war das auch natürlich. Da war nichts Unnatürliches. Der hatte so gar nichts Krampfiges, wie man heute manchmal diese sich freuenden Christen erlebt. Hat seine Depression nicht überspielt, sondern hat echte Freude aus dem Leben bekommen. Und das ist vielleicht etwas, wo wir uns nicht bremsen sollten, wenn wir das Evangelium hören, wenn wir erkennen, wenn wir an einem Tag wie heute, morgen oder wann auch immer erkennen, dass der Heilige Geist in uns wirkt, das Evangelium in uns lebt, sollten wir uns freuen wie an dem Tag der Bekehrung. Das ist der Tag der größten Party im Himmel, von der je berichtet wird, in dem man sich mehr freut über einen Sünder, der Buße tut, als über 1000 Gerechte. Millionen Gerechte, die gar nicht gerecht sind. Sondern über dieses Ereignis freut sich nicht nur der Gefängniswärter, sondern der ganze Himmel. Und jeden Tag, an dem wir, und ich habe ja gesagt, wir brauchen tatsächlich diese Ereignisse, überspielen wir das nicht, was Gott in unserem Leben wirkt, sondern entwickeln wir eine Fähigkeit, selbst in dieser Freude zu bleiben und selbst zu freuen. Zunächst waren vor dem Gefängniswärter die Gefangenen, die hat er versorgt. Vor jedem von uns steht was anderes in dieser Freude aus dem Evangelium. Aber fangen wir nicht an, uns selbst Freude zu produzieren, ohne dass sie eben aus dieser Erkenntnis herauskommt. Gott gibt sich selbst sehr viel Mühe, durch den Heiligen Geist uns zu ermahnen, uns zurückzuholen und uns eben auch frei zu machen. Damit wir immer wieder sehen, wie wertvoll Jesus für uns und auch für andere ist, indem er uns immer wieder zum Zeugnis auch für andere macht. In unserer Geschichte ist es sehr schön, dass der Wärter sehr präzise Fragen stellt und dass Paulus und Silas sehr präzise Antworten geben. Es ist eine Frage, eine Antwort und sie deutet direkt auf Jesus hin. Auch ein kleiner Tipp, was man richtig machen kann in Verkündigung, schnell und präzise zu sein. Keine Ablenkung, keine Umwege, direkt auf Jesus hindeuten. Bei diesen Verkündigern hat man den Eindruck, sie sind bereit zu riskieren, sie sind auf den Punkt zu kommen. Sie haben ihren Blick auf Christus gerichtet und nicht auf andere Dinge und vor allem nicht auf sich selbst. Ich habe mich immer gefragt, warum in der Gemeinde von Spurgeon, nachdem er wegging, der Gottesdienstbesuch von 10.000 Leute auf 3.000 Leute runterging. Bis heute ist meine einzige Antwort darauf, hier war zu viel Mensch im Mittelpunkt. Es war zu viel Spurgeon in dieser Kirche. Es war zu viel Mensch, der die Leute begeistert hat. Zu viele Menschen saßen dort, die ihn sehen wollten, ein Superstar. Vielleicht waren die 3000, die nicht wegen Spurgeon da waren oder die einfach nicht woanders hingehen konnten oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wenn eine Gemeinde zu sehr an Menschen ausgerichtet ist, wenn Menschen zu sehr in den Mittelpunkt kommen, wenn es hier um Paulus und Silas geht, um ihr Leben oder was auch immer, in dem Moment der Verkündigung ist dieses persönliche Zeugnis von ihnen zwar da gewesen, sichtbar gewesen, aber sie haben es nie in den Mittelpunkt gestellt. Paulus sagt selbst mal in 1. Korinther 7, ihr seid teuer erkauft. Der Preis, der für euch bezahlt wurde, ist riesenhoch. Aber macht euch nicht zum Sklaven der Menschen. Werdet nicht Sklaven der Menschen. Richtet euch nicht aus an den Menschen. Das ist sein Hinweis für uns alle, aber insbesondere eben für Prediger. Wer nach Anerkennung und Bestätigung strebt, der lebt in der Gefahr, Ruhm für sich selbst einzustecken. Und damit Jesus aus dem Mittelpunkt zu nehmen. Und leider wird eben Christus auch oft in dieser Art und Weise verkündet. die so vorwurfsvoll und so durchdringend ist, dass man das Gefühl hat, hier will der Mensch, der Prediger, irgendetwas reinpressen mit Gewalt in diese Menschen, die es doch kapieren müssen, vielleicht in allerbester Absicht, aber eben in der Gefahr, die Dinge auf sich selbst zu fokussieren. Klar, dass Menschen oft darauf mit Angst und Unsicherheiten reagieren. Andere versuchen es mit Psychologie, mit Rhetorik, mit Einschmeichelung. Ob es Drohgebärden, Einschmeichelung, was auch immer sind. Das riecht alles mehr nach Sekten oder nach einem Problem, wie verkündet wird. Denn im Endeffekt landet es im Menschenkult und Menschenkult ist immer etwas Satanisches. Es hat immer Elemente, was Satan haben will. Etwas Antichristliches, etwas Ablenkendes von Christus. Das ist das, was leider oft auch auf der Kanzel passiert oder eben auf der Bühne. Wir leben eben in einer Welt, in der Stars geboren werden. Aber die Stars halten das alle nicht durch. Dieser Menschenkult ist sehr schwer zu ertragen. Man braucht sehr viel Kraft, um ein Star zu sein. Wir sollten es vielleicht gar nicht anstreben für uns. Und vielleicht als Zuhörer, und ich nehme mich hier mehr vielleicht auch als Zuhörer, sehr darauf achten, ob das Evangelium im Mittelpunkt steht und ob auch freudestiftend verkündet wird, sodass dieser sich freuende Christ auch nachher Ketten zerschlagen kann von Menschen, die drumherum sind, dass er in dieser Freude leben kann, dass er in dieser Freude weitergeben kann. Das sind die Momente des Glückes, wenn auf der Kanzel Christus verkündigt wird. Deswegen kann ich jedem Zuhörer heute, kann ich euch nur zurufen, geht heute nach Hause und macht euch über euren Erlöser Gedanken. Lasst euch prägen davon. Genießt die Freiheit in ihm. Genießt die Freiheit, euch Gedanken zu machen über euren Erlöser. Du weißt, dass heute schon Großes auf dich wartet. Gott hat das schon geplant, was auch immer es ist. Wenn dir jemand Komplimente machen soll, dann am besten dafür, dass er Christus durch dich erkennt, in dir erkennt. Dass ihm auch klar wird, dass das Opfer von Christus so groß, so herausragend war, dass alle seine Sünde bezahlt ist. Dass sein Leben gerettet ist, dass da Rettung ist, dass ewiges Leben möglich ist. Dass egal, wo dein Leben steht, egal, was kaputt gegangen ist, egal, an welchem tiefsten Punkt du stehst oder an welchem leicht kritischen Punkt, es ist völlig egal, dass es Rettung für dich gibt. Dass es in Christus einen guten Grund gibt, dich nicht umzubringen. Dein Leben nicht weiter so zu leben, dass du es zerstörst mit eigener Kraft, sondern dass du das annimmst, was dir an Leben geboten wird in Christus. Dass du Glück findest durch die Stimme des Verkündigers, aber durch das Leben und durch die Person Jesus. Dann ist es vielleicht auch einfacher, mit Gebote halten, mit Freude, mit Dankbarkeit zu antworten. Das ist nicht selbsterklärend. Aber in dieser Freude der Erlösung, da ist es leichter zu danken, da ist es auch leichter, Gebote zu halten. Sünder sind nun mal schräge Typen. Das ganze Neue Testament ist voll von verrückten, wahnsinnigen Sündern. Ja, von ausbeutenden, miesen Hunden, die schlecht waren zu den Menschen. Von Huren, von allem, was wir nicht aussprechen wollen. Es ist voll damit. Dafür ist das Evangelium geschrieben. Es macht Kranke und Verlierer zu Lebenden. Es macht depressive Selbstmörder zu Lebenden. Es macht Hungernde zu Satten. Das ist die Freude, die wir haben. Es gibt noch eine Frage, die auch für den Gefängniswärter galt. Muss man das Evangelium irgendwie in besonderer Art und Weise annehmen? Gibt es dafür irgendeine Formel, wie funktioniert das Ding? Die Antwort ist, nein, man muss es nicht in besonderer Art und Weise annehmen. Die Einstiegsverse unserer ersten Lesung heute waren, dass wir unseren Glauben bekennen, wenn uns das Herz überläuft. Ein gläubiges Herz ist ein Herz, das überläuft und ein Mund, der diesen Glauben bekennen will. Das ist das, was dadurch passiert. Es gibt keine Formel für das Annehmen, aber es gibt diese schöne Erkenntnis, wenn unser Herz Christus erkennt, dann wollen wir es bekennen, dann muss es aus uns raus. Dann wird Glaube kein Werk von uns, sondern von Christus, von Gott, der es in uns lebt legt und wir diesen Glauben ausleben. Dann ist und bleibt Glaube eine Gabe und eine Gnade Gottes.